Matthäus 15, 21 bis 28, da heißt es: Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von dem Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Wir werden reingenommen in eine Situation, wo Jesus eine ganze Zeit lang erst durch Israel gelaufen ist, durch das Gebiet Galiläa und Juda oder Judäa. Und er verkündigt dort das Reich Gottes und tut Zeichen und Wunder, heilt Kranke, befreit Menschen von dämonischen Mächten. Und dann sagt der Text, dass Jesus sich mal eine Zeit lang aus diesem Gebiet rausziehen wollte, in die Region Sidon und Tyrus. Das ist oberhalb von der Region Israel. Und im Paralleltext erfahren wir, dass Jesus dort eine Zeit lang mit seinen Jüngern mal alleine sein wollte. Er wollte, dass niemand weiß, dass er da ist, um einfach mal rauszukommen aus seinem Dienst und sich zurückzuziehen. Doch wir erfahren dann auch, dass das nicht so ganz klappt. Weil da ist eine Frau, eine kananäische Frau, wird uns gesagt, also eine Nichtjüdin, die hat irgendwie gehört, dass Jesus da ist, dass Jesus in ihre Region gekommen ist. Und sie hat ein Anliegen, weil sie hat ein großes Problem. Und zwar wird ihre Tochter von einem dämonischen Geist, von einer dämonischen Kraft geplagt. Und sie muss irgendwie gehört haben, dass Jesus ein Mann ist, der in Judäa, in Galiläa, in der ganzen Region Israel Zeichen und Wunder tut, dass er Menschen heilt, dass er Menschen befreit von dämonischen Mächten. Und sie muss angefangen haben zu glauben, dieser Jesus, der kann auch für mich etwas tun. Der ist auch die Antwort auf mein Problem. Er kann vielleicht auch meine Tochter heilen. Er kann vielleicht auch meine Tochter in Freiheit führen. Und sie muss auch gehört haben, dass die Juden daran glauben, dass er vielleicht der Sohn Davids ist, ein anderer Titel für den Messias, der Retter der Menschen. Und sie fängt daran an zu glauben. Sie fängt an, ihre Hoffnung auf Jesus zu setzen. Und deswegen ergreift sie die Chance beim Schopfe und geht nun hin zu Jesus. Sie sucht ihn auf. Und wir lesen, dass sie ihn anspricht: Herr David, mein Sohn Davids, hilf mir. Meine Tochter wird geplagt von einem bösen Geist, von einem dämonischen Geist. Und sie bringt ihr Anliegen zu Jesus. So wie wir das in der Bibel auch an vielen Stellen lesen, dass Menschen mit ihren Problemen, mit ihren Krankheiten, mit ihren Unfreiheiten zu Jesus kommen und erleben, dass Jesus die Antwort ist auf ihr Problem. Doch hier in dieser Situation kommt es anders. Jesus reagiert anders, als wir das so oft in der Bibel lesen können, so als wir es vielleicht auch erwarten würden. Und zwar sagt Jesus ihr kein Wort. Jesus bleibt einfach still. Ja, er reagiert gar nicht auf sie. Und er scheint auch nicht auf sie zu reagieren, nachdem sie immer wieder schreit: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ich habe ein Problem, hilf mir, hilf meiner Tochter. Weil die Jünger sagen zu Jesus: Hey Jesus, komm, tu ihr doch einfach das, was sie braucht, was sie will, damit sie endlich geht. Weil sie sind langsam genervt von dem Geschrei der Frau. Und sagen: Hey, die schreit uns nach. Ja? Fertige sie doch ab. Also vielleicht auch nicht mal unbedingt nett oder freundlich, sondern die wollen einfach ihre Ruhe haben. Doch Jesus reagiert nicht. Aber er antwortet nun, warum er nicht reagiert. Wir lesen im Text: Er antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Dass Jesus nicht reagiert auf diese Frau, hat einen ganz konkreten Grund, nämlich weil er einen ganz konkreten Auftrag zu dieser Zeit hat. Und dieser Auftrag ist, in dieser Zeit allein bezogen auf das Volk Israel. Jesus ist zu dieser Zeit gekommen, um zuallererst unter dem Volk Israel oder unter den Schafen des Hauses Israel sein Werk zu tun. Das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen, Kranke zu heilen, Zeichen und Wunder zu tun, Menschen zu befreien. Und wir wissen, dass die Zeit aber für die Heiden auch irgendwann kommen wird. Ja? Nach Jesu Tod und Auferstehung wird Jesus seine ganze Gemeinde senden, dass sie das Evangelium predigen, allen Völkern bis an die Enden der Erde, um sie zu Jüngern zu machen. Aber zu dieser Zeit sagt Jesus, hey, ich bin ganz konkret erstmal nur gesandt zum Hause Israel. Und diese Frau, sie war keine Israelitin. Und deswegen reagiert Jesus da erstmal nicht. Und wenn wir uns jetzt in diese Frau reinversetzen, dann könnte man denken, oder wir könnten es verstehen, wenn diese Frau jetzt vielleicht sogar frustriert wäre, ein bisschen enttäuscht wäre. Ne? Sie hat eine große Not, ihre Tochter wird von einem bösen Dämon geplagt. Wir wissen nicht, wie lange sie das schon hat, ja, aber es muss eine große Not gewesen sein. Also sie kommt da schreiend zu Jesus. Ja, und so ein Tamtam machst du wirklich nur, wenn du echt eine große Not empfindest. Und sie hört von diesem Jesus, sie fängt an zu glauben, der ist die Antwort auf mein Problem. Sie geht zu ihm und der reagiert einfach gar nicht. Völlig anders, als sie das vielleicht auch gehört hat von vielen anderen Leuten, wie er zuvor bei Leuten in Israel reagiert hat. Und nun erklärt er ihr sogar, dass er gar nicht gekommen ist für sie, sondern er ist erstmal nur gekommen für die Kinder des Hauses Israels. Und jeder könnte verstehen, wenn sie jetzt weggeht und sagt, hey, was ist denn das für einer? Ja, ich komme hier hin und der hilft mir einfach nicht. Sie können sogar richtig böse sein auf Jesus und vielleicht sogar überall verkünden, hey, von dem können wir nichts erwarten. Aber das Gegenteil passiert. Sie macht sogar noch einen Schritt auf Jesus zu in ihrer Not. Und wir lesen im Text, sie wirft sich nun sogar vor ihm nieder. Ja, und im Griechischen steht da das Wort für Anbetung. Sie betet Jesus an und sagt nochmal, Herr, erbarme dich meiner. Sie nimmt noch einmal eine viel stärkere Haltung zu Jesus gegenüber ein, eine Haltung der Anbetung, der Ehrerbietung, der Demut. Ja? Sie erkennt an Jesus, auch wenn du jetzt nicht reagierst auf mich, ich glaube felsenfest, dass du der Messias bist, der Retter der Menschen. Ich glaube felsenfest, dass du der bist, der mir helfen kann, der die Antwort auf mein Problem ist. Indem sie ihn anbetet, rückt sie auch ihr Anliegen noch mal ein bisschen nach hinten und hebt noch mal hervor, wer Jesus für sie ist. Ja, Jesus ist für sie anbetungswürdig. Sie glaubt wirklich, dass er der Messias ist, der Retter ist. Und dann wendet sich Jesus ihr zu und erklärt ihr das noch mal näher, warum er ihr nicht hilft, bisher nicht helfen kann. Und er sagt, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Und spätestens an der Stelle habe ich mich gefragt, Jesus, wie bist denn du drauf? Ja, wie reagierst du auf die Frau? Bezeichnest du sie gerade hier als Hund? Ja, er sagt, es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme. Ja, also das habe ich schon gehört. Er ist erstmal gekommen für die Kinder Israels. Es ist nicht recht, dass man denen das Brot wegnehme und werf es vor die Hunde. Ist sie als Heiden, als Nichtjüdin etwa ein Hund für dich? Und auch hier kriegen wir nochmal einen tieferen Eindruck, wenn wir uns das griechische Wort anschauen, was hier für Hund verwendet wird. Da steht nämlich übersetzt so viel wie Hündchen. Ja, Jesus sagt, es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnimmt und werft es vor die Hündchen. Und mit Hündchen ist so viel wie ein Schoßhund gemeint, so ein Haushund. Ja? Wer von euch hat einen Haushund, einen Hund zu Hause? Ja? Keiner. Dann haben wir alle was gemeinsam. Wir haben nämlich auch keinen Hund. Ich habe mal Zeitung ausgetragen. Das hat für mein Leben lang gereicht. Genau, also Jesus ergreift hier so ein bisschen das Bild von einer Familie auf, zu Hause, ja, mit Eltern und Kindern und einem Hündchen, ja, einem Schoßhund, ja, oder in so einem Haushund. Und ich glaube, wir können es reinversetzen, jede Familie, die so ein Hündchen hat, so ein Haushund, ja, das ist nichts Minderwertiges bei so einem Haushalt, sondern es ist so fast ein vollwertiges Mitglied, was jeder schätzt, was wichtig ist. Ja? Und dennoch gibt es in so einem Haushalt eine Priorisierung, eine Priorität. Das ist völlig klar, dass die Eltern zuallererst immer den Kindern das Essen geben Und wenn die Kinder satt sind, dann würde man dem Hund das Essen geben. Und dieses Bild greift Jesus hier auf. Es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nimmt und werft es vor die Hunde. Also er macht nochmal deutlich, ich bin zuallererst erstmal für die Israeliten gekommen. Ja? Aber er macht auch schon, das Bild kommt auch schon vor, ja? Auch, aber das Hündchen, das gibt es auch und es bekommt auch irgendwann etwas. Und die Frau, sie hört es und sie geht darauf ein. Sie stimmt Jesus zu. Sie sagt, ja Herr, du hast recht, das kann ich nachvollziehen. Aber doch essen die Hunde von dem Brosam, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Also sie stimmt Jesus zu, okay, ich akzeptiere das, dass du erstmal nur gekommen bist für die Kinder Israels. Und dann dreht sie das Bild so rum, dass da trotzdem noch Platz ist, dass auch sie als Heidin parallel etwas bekommen kann. Sie sagt, hey, auch wenn die Kinder das Essen zuallererst bekommen, fällt doch parallel etwas runter, von was auch der Hund oder das Hündchen, das Haushündchen, auch was essen kann, schon was bekommen kann. Und sie drückt damit ganz deutlich aus, Jesus, ich ordne mich da unter, ich akzeptiere das, wenn dein Dienst erstmal auf Israel fokussiert ist, aber ich bleibe dabei, ich glaube felsenfest, dass auch während du deinen Dienst tust für Israel, dass da auch etwas für mich dabei ist, dass da auch was abfallen kann für mich. Ja, sie drückt damit ganz deutlich aus, es bleibt für mich dabei, du bist der, von dem ich alles erwarten kann, du bist die Antwort auf mein Problem und da ist auch was trotzdem für mich dabei. Und Jesus, er ist beeindruckt von diesem Dranbleiben, von ihrem Umdrehen dieses Bildes, dass sie so fest davon überzeugt ist, dass auch trotzdem er etwas für sie hat und sie was von ihm erwarten kann, dass er zu ihr sagt letztendlich, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Ja, also man kann sagen, Ende gut, alles gut. Die Frau wird in ihrem, erlebt Jesus als ihren Retter, als ihren Helfer, beziehungsweise die Tochter dieser Mutter erlebt Jesus als ihren Befreier. Und ich glaube, dass wir aus dieser Geschichte ganz, ganz viel lernen können, einerseits über Jesus, wie Jesus ist, aber auch viel lernen können über Gebet. Und ich will mal uns reinnehmen, was können wir hier in dieser Geschichte über Jesus lernen? Ich glaube, was wir über Jesus nicht lernen können, ist, dass man Jesus irgendwie überreden könnte, etwas zu tun, was er nicht will. Das war so am Anfang, als ich diese Geschichte gelesen habe, so ein bisschen meine Frage, hey, Jesus will ihm nicht helfen und überredet ihn jetzt einfach und er lässt sich überreden. Das ist das, was wir daraus lernen können. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Das ist nicht das, was wir hier über Jesus lernen können. Aber ich glaube, dass das, was die Frau von Jesus wollte, dass es grundsätzlich ein Anliegen war, was im Willen von Jesus ist, was mit dem Willen Gottes, mit dem Willen von Jesus übereinstimmt. Sie hat erstens geglaubt, dass er der Messias ist, was die Wahrheit ist. Und sie hat geglaubt, dass Jesus die Antwort auf ihr Problem ist. Dass Jesus die Antwort auf diese Plage, das mit dem dämonischen Geist ihrer Tochter ist. Und das sind Dinge, die stimmen auch mit dem Willen Jesus überein. Er ist gekommen als der Messias und er ist gekommen, um Menschen in Freiheit zu führen. Er ist dafür gekommen, Menschen zu befreien von Dingen, die sie plagen, sie kaputt machen, von dämonischen Kräften. Und in dem Sinne bittet sie grundsätzlich um etwas, was mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung ist. Sie ist lediglich ihrer Zeit voraus mit ihrem Glauben. Sie ist eigentlich halt noch nicht dran. Also man kann sagen, sie glaubt das Richtige, sie bittet um das Richtige, aber sie ist ein bisschen früh dran. Ja? Und ich glaube, in diesem Kontext, ja, und trotzdem ist natürlich das Schöne, sie erlebt dann am Ende natürlich auch diese Gebetserhörung, aber ich glaube, dass gerade diese Geschichte, wie sie verläuft, für uns ein besonderes Beispiel dafür ist, wie gerne Jesus Gebet eigentlich erhört. Wie gerne Gott Gebet erhört. Weil diese Frau, sie kommt zu Jesus, sie glaubt an ihn, an den Retter, sie bittet um die richtigen Dinge, die mit seinem Willen übereinstimmen, aber sie bittet noch vor der Zeit und empfängt dennoch. Einfach, weil sie so sehr und fest an Jesus glaubt. Und ich glaube, für uns können wir daraus lernen, wenn Jesus schon dieser Frau ihr Gebet erhört hat, obwohl sie noch vor der Zeit war, wie sehr wird Jesus unser Gebet erhören, wenn wir sogar zur richtigen Zeit beten. Denn wir wissen, dass wir in Jesus Christus jetzt alle das Ja zu Gottes Verheißungen haben und um alle Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gibt, zu Gott kommen können und die bitten können, mit der Verheißung, dass er uns geben möchte, dass er unser Gebet erhören möchte. Wenn Gott schon diese Frau erhört hat, die mit ihrem Glauben schon vor der Zeit gebetet hat, wie viel mehr wird Jesus unser Gebet erhören, wenn wir zur Zeit kommen, wo er uns ganz fest zusagt, dass er unser Gebet erhören möchte. Und dann gibt es noch was, was wir über Jesus lernen können. Nämlich, dass unser Glaube an ihn und das, was er für uns tun kann, dass das für Jesus unendlich viel Bedeutung hat. Diese Frau war eigentlich noch nicht dran, dass Jesus jetzt auch ihr dient. Und dennoch war ihr Glaube an ihn als Retter, der Glaube an ihn, an den, der ihr helfen kann, für ihn so bewegend, dass er ihn nicht übergangen ist, sondern dass er am Ende auf diesen Glauben eingegangen ist. Und ich glaube, es ist was, was wir auch lernen können über Gott. Gott bewegt es unendlich doll, wenn wir an ihn glauben, als Retter. Das ist für ihn was ganz unendlich Kostbares. Und für Gott ist es was unendlich Kostbares, für Jesus ist es was unendlich Kostbares, wenn wir an ihn glauben, als den, der die Antwort auf all unsere Probleme ist. Wenn wir an Jesus glauben, als den, der uns helfen kann. Das ist etwas, das übergeht er nicht. Da geht er nicht vorüber. Und wann immer wir mit dieser Haltung zu Jesus kommen, diesem Glauben, können wir davon ausgehen, das bewegt Jesus. Ja? Er wird darauf reagieren. Unser Glaube bedeutet ihm alles. Ja? In der Bibel heißt es auch, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ja? Andersrum kann man auch sagen, wenn wir glauben, ist es unmöglich, Gott nicht zu gefallen. Er liebt es richtig, wenn wir an ihn glauben und an das glauben, was er sagt, was er für uns tun kann und tun möchte. All die Dinge, die wir auch in der Bibel lesen können. Und dann können wir auch noch ganz viel von dieser Frau über Gebet lernen. Das Erste, was wir von der Frau über Gebet lernen können, ist, dass Jesus manchmal Gebet nicht sofort erhört. Amen. Wer hat die Erfahrung schon mal gemacht?
Alle.
Ja? Jesus erhört nicht sofort jedes Gebet. Ja? Aber das bedeutet nicht, dass er es nicht später irgendwann erhört. Ja, die Frau, sie merkt, Jesus reagiert gar nicht auf ihr Gebet. Ja, sie betet und da passiert gar nichts erstmal. Ja? Aber, das können wir lernen, selbst wenn wir beten und Jesus reagiert nicht auf das Gebet oder wir haben das Gefühl, da passiert gar nichts. Ja, da ist so Schluss an der Decke. Ja? Bedeutet es nicht, dass wir aufhören sollten zu beten, dass da nichts passiert, sondern wir dürfen uns von der Frau ermutigen lassen, dran zu bleiben im Gebet. Bei Gott ganz oft manchmal zu seiner Zeit reagiert, ja, später reagiert und die Antwort noch kommt. Manchmal hat Gott auch seine Gründe, ja, oder einen anderen Zeitpunkt, wann er die Antwort schenkt auf unser Gebet. Ja. Und das ist eine Sache, die wir von dieser Frau lernen können. Eine andere Sache, die wir lernen können, ist auch, dass es vorkommen kann beim Gebet, dass wir manchmal entmutigt werden oder Zweifel kommen. Ja, also die Frau hatte beim Gebet, bei ihrer Bitte an Jesus, ganz viele Gründe gehabt, entmutigt zu sein. Ja? Vielleicht Jesus' Reaktion oder auch die Reaktion der Jünger. Wie reden sie denn über ihn, über sie? Ja? Es können auch Zweifel kommen. Ne? Sie betet und sie könnte sich fragen, ja, ist er wirklich der richtige Ansprechpartner? Ist Jesus wirklich der tut, was ich gehört habe, was er tut? Oder vielleicht für uns, was wir gelesen haben in der Bibel, was er tut? Und wir können von der Frau lernen, einfach fest zu bleiben im Glauben. Uns nicht von Zweifeln abbringen zu lassen zu beten, sondern trotz Zweifel vielleicht dran zu bleiben im Gebet, bis wir empfangen. Und das Dritte, was wir lernen können von der Frau ist, wenn wir mal frustriert sind von Jesus, wir sind in einer großen Krise, wir sind unter Druck, sind unter Stress und wir bitten und wir flehen vor Gott und irgendwie es passiert vielleicht nichts und wir sind frustriert über die Situation, dann sagt man immer, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wie wir auf Gott reagieren können in der Krise. Die eine Reaktion ist, dass wir eben frustriert sind und weggehen von Gott und sagen, er kann mir sowieso nicht helfen, ja, oder ich ärgere mich, dass er mir nicht so hilft, wie ich mir das vorstelle. Oder die zweite Reaktion ist, ja, also hätte die Frau reagieren können, weil die zweite Möglichkeit ist, so zu reagieren wie die Frau. Wir gehen nochmal einen Schritt näher auf Jesus. In einer Krise können wir von Jesus weggehen, oder wir können nochmal umso mehr auf ihn zugehen. Und so wie diese Frau sogar eine Haltung der Anbetung einnehmen. Eine Haltung, wo wir uns vor Gott beugen und in der Krise, auch in unserem Gebetsanliegen, vielleicht da, wo wir frustriert sind, enttäuscht sind und oder Gott auch nicht verstehen, vielleicht Gott umso mehr erheben als den, der er ist, nämlich Gott und als unseren Retter. Und damit auch unseren Glauben an ihn zum einen ausdrücken, ja, Anbetung drückt unseren Glauben aus, aber gleichzeitig stärkt Anbetung auch unseren Glauben. Weil während wir uns auf Gott fokussieren, ihn anbeten, ihn preisen, ihn verehren als der, der er ist, wächst in uns auch dieser Glaube, dass er das wirklich ist. Und da kommt ganz oft in der Anbetung ganz neue Zuversicht, ganz neue Kraft, dass Gott da ist, kommt manchmal ein Frieden, dass er wirklich dieser Gott ist, der mir helfen kann. Und es hilft uns, im Gebet dran zu bleiben, zuversichtlich zu bleiben, auch im Glauben, glaubensvollen Gebet dran zu bleiben. Und dann lernen wir noch eine Sache von der Frau. Und zwar, dass wenn wir Gebete haben zu Gott, wenn wir unsere Anliegen vor Gott bringen, vielleicht auch wichtige, dringende Anliegen, und Gott scheint nicht zu reagieren, dass wir da nicht stehen bleiben, sondern dass wir auch mit Gott ins Gespräch gehen über unser Anliegen. Ja? Weil Gott ist ja nicht nur so ein Wunschautomat, wo wir unser Anliegen oben reinschmeißen und dann kommt es unten das Ergebnis raus, die Antwort, sondern Gott ist ein Gott der Beziehung. Und wie ich auch schon gesagt habe, Gott hat seine eigenen Gedanken, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege sind nicht unsere Wege. Und er antwortet manchmal auf eine ganz andere Art und Weise, als wir das manchmal denken. Ja, oder er hat ganz andere Zeitpunkte. Und wenn wir mit Gott ins Gespräch kommen über unser Gebetsanliegen, erfahren wir von Gott auch oft Dinge, wie er unsere Situation sieht, wie er unser Gebetsanliegen sieht. Ja? Vielleicht spricht er uns Mut zu und sagt, hey, dein Gebet wurde erhört, ich bin da. Ja? Und die Antwort wird kommen. Ja? Und dann erlebst du einfach so einen Frieden. Oder Jesus gibt dir eine ganz neue Perspektive auf dein Gebetsanliegen. Ja? Es kann zum Beispiel sein, dass du in der Bibel liest, Matthäus 6, Vers 33, alle, die nach Gottes Reich, oder trachten zuerst nach Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, wird Gott euch alles geben, was ihr braucht. Und du merkst in deinem Leben gerade, okay, Gott, ich möchte dienen mit allem, was ich habe, aber ich brauche dafür gerade ein Auto, ja, damit ich das, den Dienst machen kann, den du mir aufs Herz gelegt hast, damit ich versorgt bin im Alltag. Und dann stellst du dich auf diese Verheißung Gottes, du verlässt dich darauf, dass er der ist, der genauso handelt, wie er es in seinem Wort beschreibt. Und du sagst ihm, Gott, ich will dir dienen mit ganzem Herzen. Und du siehst, ich brauche gerade ein Auto. Und deswegen bete ich zu dir, Gott, dass du mir endlich meinen Porsche schenkst. Ja? Und du betest für deinen Porsche. Wer hat schon mal für einen Porsche gebetet? Ja, ihr seid alle ganz gut. Ja? Und dann betest du für einen Porsche und du fragst dich, Gott, warum reagierst du nicht? Du guckst jeden Tag aus dem Fenster, ob da ein Porsche steht. Ja? Steht kein Porsche. Und fragst dich, warum, Gott, warum erhörst du dieses Gebet nicht? Und dann können wir mit Gott ins Gespräch gehen und dann sagt Gott vielleicht, hey, ich werde dich versorgen, du wirst ein Auto bekommen, aber vielleicht ein Skoda. Ja, wir hatten Skoda, wir haben Skoda. Wir sind auch sehr zufrieden mit unserem Skoda, auch wenn er so halb auseinanderfällt langsam. Unsere Decke fällt gerade langsam runter, der Stoff. Ja? Und du merkst, okay, Gott will auf mein Gebet antworten. Er will es auch erhören, aber auf eine andere Weise, als ich das selber Blick hatte. Ja? Er will mir ein Auto schenken, weil ich das brauche, aber dann halt nur ein Skoda, aber ist auch gut. Ja? Und so können wir im Gespräch auch mit Gott manchmal ganz neue Perspektiven bekommen, was will Gott tun? Ja? Was ist das, wie er auf mein Gebet antworten möchte? Und dann habe ich noch einen allerletzten Punkt zum Thema Gebet. Der ist eine Ergänzung zu dem Text, aber der ist auch wichtig, weil es kann auch vorkommen. Nämlich manchmal erhört Gott unser Gebet auch nicht. Das gibt es auch. Und auch da dürfen wir wissen, dass es nicht bedeutet, dass Gott unser Gebet nicht hört. Aber manchmal kommt es vor, dass Gott einfach was anderes vorhat, was anderes plant, auf eine andere Weise in unser Leben hineinwirken möchte. Ja? Es gibt diese wunderbare Verheißung in Römer 8, Vers 28, das ist auch so ein Lernvers, den ganz, ganz viele auswendig können. Da heißt es, dass alle, die mich lieben oder die Gott lieben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit für uns als Kinder Gottes. Ja? Eine wunderbare Gesetzmäßigkeit. Alle Dinge in unserem Leben, die guten, aber auch die herausfordernden, die schlechten, die Krisen, wird Gott so gebrauchen in unserem Leben, dass sie uns zum Besten dienen. Sie müssen uns zum Besten dienen, weil wir Kinder Gottes sind und weil wir unter seiner Herrschaft stehen, unter seiner Autorität sind, weil wir einen guten Hirten haben, einen guten Vater haben, der alle Möglichkeiten hat, die Dinge für uns zum Besten zu machen. Gott spricht uns das zu. Ich werde alles zum Besten machen. Und manchmal haben wir Anliegen zu Gott oder vor Gott, wo wir auch Zusagen in der Bibel finden, dass Gott reagieren möchte, dass Gott in unser Leben hineinwirken möchte. Wir beten dafür, aber Gott sagt, hey, ich habe einen anderen Plan. Ich lasse diese Situation zu. Ich werde sie nicht von dir nehmen. Ich werde sie nicht wegschieben, sondern ich will anders in diesem Leben, in dieser Situation wirken. Ich will vielleicht an dir wirken, ja, dass in dir etwas wächst. Ja, oder ich will aus diesem, in dieser Situation etwas Größeres erwachsen lassen, etwas Größeres draus machen für dein Leben. Und so haben wir hier eine wunderbare Geschichte, eine wunderbare Begegnung zwischen Jesus und einer Frau, die ein großes Anliegen an ihn hat, die großen Glauben an ihn hat, wer er ist und was er für sie tun kann. Und erlebt, wie Jesus so ganz anders reagiert, als sie es vielleicht gedacht hätte. Und doch erlebt sie am Ende einen Jesus, der auf ihr Gebet erhört. Und ich denke, wir können diese Geschichte alle für uns als Ermutigung nehmen. Wenn Gott diese Frau erhört hat, wie viel mehr wird Gott auch unser Gebet erhören, wo wir jetzt diese Verheißung haben, in dieser Zeit in Jesus das Ja vor Gott zu haben zu all seinen Verheißungen. Da bin ich am Ende meiner Predigt und möchte noch kurz beten.